Transport gab. Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich aber einigen können. Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig von 38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hat der Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn. Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD bekräftigt. Co-Chef Banaschak sagte im RBB 24 Inforadio, das künftige schwarz-rote Bündnis habe auf keine der drängenden Fragen der Zeit eine Antwort. Tobias Mück, RBB 24.
Banaschak hat vor allem die Vereinbarungen zum Klimaschutz hervorgehoben. Die reichten nicht aus. Er forderte die neue Bundesregierung dazu auf, nachzubessern. So sollte die Energiewende, so wörtlich, mit Karacho vorangetrieben werden, etwa durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze. Dagegen hat die stellvertretende CDU-Chefin Prien im RBB 24 Inforadio die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Auch die neue Bundesregierung bekenne sich zu den Klimazielen. Union und SPD hätten sich aber für einen Ansatz entschieden, der realistischer, marktwirtschaftlicher und auch internationaler sei.
Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit dem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erstmal aufzuschieben. Ein neues Online-Portal soll die Menschen in Deutschland besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten. Digitalminister Wissing hat dazu am Vormittag die Webseite naturgefahrenportal.de vorgestellt. Eine Smartphone-App soll es zunächst aber nicht geben. ARD-Klimaexperte Stefan Hübner.
Das Portal bündele erstmals alle Frühwarnungen für wetterbedingte Naturgefahren in Deutschland, so Minister Wissing. Dazu kämen aktuelle Vorsorge- und Lageinformationen. Entstanden ist das Portal dank der Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden, darunter dem Deutschen Wetterdienst. Denn durch den Klimawandel kommt es immer öfter zu immer stärkeren Extremwetterereignissen. Nicht zuletzt die verheerende Flut im Ahrtal 2021 verdeutliche die Wichtigkeit des neuen Angebots, so Wetterdienstpräsidentin Sarah Jones.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. Die EU will Spielzeug sicherer machen. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich auf einen neuen digitalen Produktpass geeinigt. Das ist ein QR-Code, der künftig auf jeder Spielzeugverpackung gedruckt werden soll. Wer den Code scannt, bekommt Informationen darüber, ob das Spielzeug den EU-Richtlinien entspricht, ob eventuell gefährliche Chemikalien enthalten sind oder auch, ob bei digitalen Spielzeugen der Datenschutz eingehalten wird. Die EU will damit verhindern, dass Kinder und ihre Familien ausgespäht werden. Die neuen Regeln müssen auch vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten bestätigt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken und auch ein wenig Sonne, Höchstwerte 13 bis 16 Grad. Später sind kurze Schauer möglich, es weht ein starkböiger Nordwestwind. Morgen erst stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne maximal 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten Schauer und kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschardt. Guten Tag. Erst 50, dann 125, jetzt sogar 145%. Donald Trump überzieht China mit einer Zollkeule nach der nächsten. Europa gibt der US-Präsident dagegen eine Schonfrist von 3 Monaten. Dieses Hin und Her, Zölle rauf, Zölle runter oder eben später, wirft in der EU die Frage auf, was kommt da noch? In jedem Fall will man vorbereitet sein, ein Thema für die EU-Finanzminister, die heute in Polen zusammenkommen. Das Treffen in Warschau beobachtet Jakob Mayer.
Auch wenn sich die EU-Ministerinnen und Minister in Warschau im polnischen Armeemuseum versammelt haben, im Zollstreit mit den USA wollen sie abrüsten und einen Handelskrieg auf jeden Fall vermeiden. Mehrere Ressortchefs haben zum Auftakt der Beratungen begrüßt, dass die US-Regierung eine Pause im Zollkonflikt mit dem Rest der Welt, außer mit China, angekündigt hat. Und sie unterstützen die Antwort der EU-Kommission, die ihrerseits ein erstes Paket von Gegenmaßnahmen für 90 Tage aussetzt. Bundesfinanzminister Jörg Kukies spricht von einer sehr starken Reaktion der Kommission, die einerseits Verhandlungsbereitschaft signalisiere und andererseits Gegenmaßnahmen weiter nicht ausschließe. Und Kukies erkennt Bewegung in Washington.
Es gibt ja auch klare Signale, dass in den USA die sehr negative Reaktion der Märkte auf die Ankündigung sehr hoher Zölle seitens der USA auch verstanden wird und das Interesse besteht, eine Einigung herbeizuführen.
Nach Cookies Ansicht wird US-Präsident Donald Trump durch Zölle keines seiner Ziele erreichen. Weder den Handelsüberschuss reduzieren, noch das Defizit abbauen oder Industrie ins Land locken. Der Minister lobt Brüssels Vorschlag, alle Zölle auf Industriegüter auf beiden Seiten des Atlantiks abzuschaffen. Nun gäbe es 90 Tage Zeit für Verhandlungen und damit die Hoffnung auf eine Einigung. Der Gastgeber des Treffens, Polens Finanzminister Andrzej Domański, fordert, diese Zeit klug zu nutzen. Wir begrüßen die jüngste Entscheidung der US-Regierung, die Verhängung von Zöllen zu verschieben, eine Art Deeskalation, ein erster Schritt in die richtige Richtung, denn Handelskriege kennen keine Gewinner. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis stellt schon jetzt äußerst negative Auswirkungen des Zollstreits auf beiden Seiten des Atlantiks fest, in den USA noch gravierender als in der EU. Nach Dombrovskis Worten bleibt die Lage trotz der jüngsten Wende in Washington sehr unbeständig und unsicher. Er verweist außerdem darauf, dass die USA weiterhin pauschale Zölle von 10% verlangen und noch höhere Aufschläge auf EU-Einfuhren von Stahl, Aluminium und Autos.
From the EU side, we are willing to work with US.
Wir wollen mit den USA konstruktive und für beide Seiten akzeptable Lösungen finden. Wir haben unsere Gegenzölle auch für 90 Tage ausgesetzt. Aber wenn wir keine Bewegung und keinen Willen erkennen, diese Zollpolitik zu beenden, müssen wir unsere Wirtschaft schützen und mit Gegenmaßnahmen kommen. Dafür kommen zum Beispiel Beschränkungen von US-Dienstleistungen in Betracht. In diesem Bereich verzeichnen die USA einen Handelsüberschuss, sind also besonders verwundbar. Die EU könnte etwa Dienstleistungen von US-Digitalkonzernen wie Google, Meta oder Apple mit Abgaben belegen. Eine scharfe Waffe, die allerdings auch Europa selbst treffen könnte, Bundesfinanzminister Kukies.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir keine wirklichen Alternativen haben. Ich habe gestern wieder mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir berichtet haben, dass es schlichtweg keine Cloud-Anbieter, KI-Anbieter von der Skalierung gibt, auf die man ausweichen kann.
Vorerst hofft Europa aber auf Entspannung im Zollstreit. Ein EU-Diplomat erklärt, die Ministerinnen und Minister seien in deutlich besserer Stimmung nach Warschau gekommen, als noch vor wenigen Tagen gedacht.
Aus Warschau berichtete Jakob Mayer. Knapp 150 Seiten stark ist der Koalitionsvertrag. Die Verhandler von SPD und Union klopfen sich auf die Schulter. Gut gemacht haben wir das. Aber auch andere lesen das Papier und fangen an zu nörgeln. Dies fehlt, jenes ist nicht drin, davon zu wenig. Auch die Grünen stimmen in den Chor der Kritiker ein, und zwar in Sachen Klimaschutz. Grünen-Co-Chef Felix Banaschak nennt die künftige Regierung eine Verdrängungskoalition. Ich habe ihn gefragt, was er mit Blick auf den Klimaschutz vermisst.
Ach, es geht gar nicht allein um den Klimaschutz, es geht eigentlich um einen grundsätzlichen Angang. Diese Regierung bildet sich ja nicht in einer normalen Situation, sondern in einer ja wirklich herausfordernden für dieses Land. Und Deutschland ist mit mehreren Krisen konfrontiert, mit mehreren, ja, man muss es so deutlich sagen, existenziellen Fragen. Die wertebasierte Weltordnung bricht vor unseren Augen zusammen mit Donald Trump im Weißen Haus. Wir erleben ein Erstarken des Rechtsextremismus, nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier. Und bisher haben wir keinen Umgang damit gefunden. Und ja, die Klimakrise, die Krise der Artenvielfalt, die schreiten weiter voran, auch wenn gerade wenig darüber berichtet wird. Und mein Gefühl ist, auf keine dieser Fragen hat diese Koalition, die sich da bildet, jetzt eine angemessene Antwort gefunden. Und Sie haben es gerade selbst gesagt, man klopft sich auf die Schultern, weil man es irgendwie wieder geschafft hat und im Koalitionsvertrag die Wahlversprechen aneinandergereiht hat. Aber wird das wirklich der Lage gerecht, die wir haben? Und mit Blick auf den Klimaschutz, früher war es so, dass große Koalitionen sich Ziele vorgenommen haben und dann haben sie die Füße hochgelegt und haben gesagt, Mensch, mal gucken, wie es klappt. Mittlerweile muss man sagen, so wie es im Programm steht, ist sicher, dass diese Klimaziele nicht erreicht werden. Und das finde ich unverantwortlich gegenüber unseren Kindern und Enkeln.
Nun steht ja im Koalitionsvertrag drin, die Koalition bekennt sich zu den EU-Klimaschutzzielen. Sie will am CO2-Emissionshandel teilhaben. Ausbau ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr, steht drin. E-Mobilität, da gibt es ein klares Bekenntnis, das Deutschland-Ticket bleibt. Die Rückkehr zur Atomkraft ist abgeblasen. Also wo ist da der Rückschritt, der Bruch mit dem Klimaschutzgesetz, den Ihre Fraktionschefin Dröge sieht?
Also erstmal ist ein Bekenntnis zu Zielen relativ wenig wert, zumal diese Ziele Gesetzeskraft haben, jetzt sogar in der Verfassung stehen, seit der Grundgesetzänderung, die wir vorgenommen haben.
Insofern wo Sie mitgeholfen haben, dass das Geld dafür kommt.
Bitte?
Wo Sie auch mitgeholfen haben, dass das Geld dafür kommt.
Ja, richtig. Ich meine, das beschreibt doch auch die Art, wie wir Opposition machen. Sie haben vorhin in der Anmoderation nörgeln gesagt. Also das ist ja mitnichten so. Wir haben der Regierung, der wir nicht angehören, die Möglichkeit gegeben, durch die Stimmen für die Verfassungsänderung gut zu regieren. Aber wenn sie diese Möglichkeit nicht nutzt und das Geld, das ihnen zur Verfügung steht, gar nicht für die richtigen Dinge ausgeben will, dann können wir da auch nicht helfen. Und weil Sie verschiedene Punkte angesprochen haben, natürlich ist nicht alles schlecht, aber erstens sind die Vereinbarungen, die dort getroffen werden, zum Zertifikatehandel, zu mehr sogenannter freier, kostenfreier Zuteilung von Zertifikaten, das Gegenteil davon, dass am Ende die Ziele eingehalten werden können. Dann stehen also verrückte Geschichten in diesem Koalitionsvertrag, zwei Sätze hintereinander. Der erste ist, wir wollen neue langfristige Gaslieferabkommen überall auf der Welt schaffen, also neue fossile Abhängigkeiten schaffen. Und der Satz danach ist, die Klimaziele sind davon unbetroffen. Diese beiden Sätze ergeben zusammengenommen keinen Sinn. Die Energiewende wird nicht in dem Tempo fortgesetzt, wie wir es brauchen, damit wir 2030 unsere Zwischenziele erreichen können. Und insofern deutet sich für mich an, dass diese kleine Koalition da aufhört, wo die große Koalition 2021 aufgehört hat, ein Ziel zu formulieren und dann alles dafür zu tun, es nicht zu erreichen.
Okay, machen wir es mal konstruktiv in Sachen Klimaschutz. Was sollte die neue Regierung unbedingt angehen, was nicht im Koalitionsvertrag ansteht?
Sie sollte zum einen die Energiewende wirklich mit Karacho weiterführen. Das bedeutet Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze, Senkung der Kosten dafür. Das ist sogar angegangen. Das ist etwas, was ich positiv sehe.
Genau, steht auch so drin.
Geld zur Verfügung gestellt, also der Netzentgelte. Nur kommt es ja am Ende beim Ausbau der Erneuerbaren auf ein Marktdesign an, das zwei Dinge zusammenbringt, nämlich den Anreiz für die Erzeuger, auch diese Anlagen ans Netz zu bringen und eben auch eine Kostenstruktur, die es für die Verbraucher attraktiv macht. Da erkenne ich nichts im Vertrag, dabei liegen die Lösungen auf dem Tisch. Dann beim Deutschland-Ticket, ja, gut, dass es weitergeführt wird, aber eine Kostengarantie, die es attraktiv hält, ist nicht vereinbart. Das wäre aus unserer Sicht dringend notwendig gewesen. Und wenn ich mal vom klassischen Klimaschutz hin zu den Umwelt- und Naturschutzfragen gehen darf, die ja mit dazu beitragen, dass wir die Klimaziele erreichen, weil der natürliche Klimaschutz zentraler, aber bislang unterschätzter Faktor ist. Umwelt- und Naturschutz kommt in diesem Vertrag eigentlich gar nicht vor und wenn, dann teilweise eher als ein Hindernis. Umweltverträglichkeitsprüfung sollen so weit auf ein Minimum reduziert werden, dass man sie eigentlich auch schon lassen kann. Also insofern, es weht ein Geist in dieser Koalition, der sagt, Klimaschutz bleibt ein Spezialanliegen von Bündnis 90 Die Grünen. Und das passt ja zu der Vorstellung der vier Koalitionäre. Ganz kurz vor Ende durfte Saskia Esken das auch noch mal erwähnen. Bei den drei Herren davor hat es keine Rolle gespielt. Und das ist ein Symptom für das, was ansteht.
Nun sagt Frau Prien, CDU-Vize, sie hat ja mitverhandelt, die sagt hier bei uns im Programm heute Morgen, wir sind halt realistischer, marktwirtschaftlicher, internationaler und nicht im Wolkenkuckucksheim.
Ja, was die einen Realismus nennen, nenne ich Ambitionslosigkeit, weil natürlich erreicht man Ziele nicht, wenn man es gar nicht erst versucht. Ich meine, wenn ich mich für einen Halbmarathon anmelde und ich sage, ich möchte ihn gerne unter 2 Stunden laufen, aber ich lasse das mit dem Training, weil das ist anstrengend, morgens so früh aufzustehen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es nach Kilometer 5 irgendwie zwickt in der Wade.
Sagt Felix Banaschak, Co-Chef der Grünen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Basketballer von Alba Berlin haben die Euroleague-Saison mit einer weiteren Niederlage in Paris abgeschlossen. Schon vor dem letzten Spiel gestern Abend stand fest, dass die Berliner die Saison im höchsten europäischen Wettbewerb deutlich abgeschlagen beenden würden. Der Abschluss im Europapokal soll nun der Beginn eines Endspurts in der Bundesliga werden. Jakob Rüger berichtet.
Die Unzufriedenheit bei Albas Aufbauspieler Jonas Matisek ist spürbar. Die vielen Niederlagen und negativen Erfahrungen in dieser Euroleague-Saison haben Spuren hinterlassen.
Wir müssen schon sehr kritisch auch an die Nachbetrachtung der Saison rangehen. Warum wir es nicht geschafft haben, eine stärkere Konkurrenz darzustellen, vielleicht auch mehr Spiele enger zu gestalten, um dann auch mehr die Möglichkeit zu haben, halt mal meinen Sieg zu klauen.
Der Wille kann den Albatrossen nicht abgesprochen werden. Doch es fehlte an Qualität und Tiefe. Das wurde in fast jedem Spiel sichtbar.
Wie so oft, wie fast immer. Alba Berlin kann lange mithalten, auch gegen die europäischen Top-Teams. Aber dann, wenn es eng wird, wenn es drauf ankommt, dann fehlen den Albatrossen die Kräfte.
Ob die Berliner auch in der nächsten Saison im höchsten europäischen Wettbewerb mitspielen dürfen, ist sehr unwahrscheinlich. 1 Million Euro werden als Teilnahmegebühr aufgerufen. Alba hat den kleinsten Etat aller 18 Euroleague-Teams. Dass man dennoch gegen die besten Clubs Europas erfolgreich sein kann, hat der Verein in der Vergangenheit bewiesen. Doch es war bislang eine ungewöhnliche Saison für die erfolgsverwöhnten Berliner.
Mit einem Trainerwechsel, mit personellen Wechseln, so, das ist ja schon sehr untypisch für uns gewesen in den letzten Jahren. Was aber eigentlich im Sportbusiness und auch im Profibusiness, Basketballbusiness halt sehr normal ist. So, das war für uns halt immer eine ziemlich besondere Situation.
Und die Euroleague mit dem engen Spielplan, den vielen Reisen, hatte Einfluss. Alba spielt die bislang schlechteste Bundesligaspielzeit der Vereinsgeschichte und droht die Playoffs zu verpassen. Jonas Matisek ist deshalb froh, dass das Abenteuer Euroleague nun vorbei ist.
Mit dem letzten Spiel jetzt können wir dann unseren Fokus komplett auf die BBL shiften und unsere ganze Energie, physisch sowie mental, auf die BBL richten, und das wird uns auf jeden Fall nochmal einen Push geben für die letzten Wochen.
Der neue Trainer Pedro Calles bekommt mehr Möglichkeiten zu trainieren. Defensive Abstimmung und offensive Entscheidungsfindung sind weiterhin die großen Probleme der Albatrosse. Es fehlt die Konstanz.
Ich glaube, das war dieses Jahr mehr, wie man ja schon noch gemerkt hat, dass wir auch ein paar Probleme hatten. So muss man ja auch nicht drumrummeln oder auch Probleme haben, die wir jetzt versuchen, langsam immer mehr zu fixen gegen Ende der Saison.
Dabei wird nun der Konkurrenzkampf zunehmen. Im großen Euroleague-Kader müssen in der Liga mindestens 3 Spieler zwangsweise auf der Tribüne Platz nehmen. Das Team ist gefordert, soll die bislang frustrierende Saison mit dem anvisierten Ziel Meisterschaftsfinale noch zu einem positiven Ende geführt werden.
Der Bericht von Jakob Rüger.
Werbung. Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Heute gibt's Pizza. Eine runde Genuss. Herzhaft lecker mit Käse und Salami. Der neue Brutzler Pizza-Style von Wiesenhof. Mann, ist das ne Wurst.
Und jetzt mit Brutzler Tickets für die UEFA Women's Euro 2025 gewinnen.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg, da gibt's heute viel Wolken, wenig Sonne, später auch ein bisschen Regen. Dazu weht stark böiger Nordwestwind. Also alle Elemente sind dabei. Die Höchstwerte 13 bis 16 Grad. Im Moment haben wir zwischen 8 Grad in Grünow und 12 in Wusterwitz in Berlin. So dazwischen um 10, 11 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Königs Wusterhausen und Schönefelder Kreuz sind Rettungsfahrzeuge im Einsatz. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Groß, Kurz und Lees gibt es Stau an einer Baustelle, hier 30 Minuten plus. Und in Richtung Dreikwerder staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben, ebenfalls an einer Baustelle. Auch hier eine halbe Stunde Verzögerung. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau Stau an einer Baustelle, 45 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen im Bereich über den Messedamm umfahren. A113 stadteinwärts. Die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
12.20 Uhr ist es. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Für Sie im Studio Stefan Oschardt, guten Tag. In Berlin-Pankow werden unter anderem U-Bahn-Waggons produziert. Das bleibt vorerst auch so. Im Stadlerwerk geht's weiter. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich geeinigt. Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Der Zughersteller Stadler will sein Werk in Berlin doch nicht schließen. Man habe sich mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Nur so habe das Werk in Pankow erhalten werden können. Dort baut Stadler unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Wir haben als Arbeitgeber erstmal eine Standortgarantie ausgesprochen, bis 2032. Wir haben uns auch für eine Beschäftigungssicherung in einer ersten Phase bis März 29 ausgesprochen, was wir natürlich dann auch gefordert und auch am Ende des Tages zugesagt bekommen haben, eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Das ist schon etwas, was wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen abfordern.
Der Chef von Stadler Deutschland, Jure Mikolcic. Die Grünen halten in ihrer Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD fest. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reichen nicht aus, betonte Grünen-Co-Chef Banaschak im RBB 24 Inforadio. So würden die Klimaziele nicht erreicht. Er forderte die Koalitionäre dazu auf, die Energiewende mit voller Kraft weiterzuführen. Zudem kritisierte er, dass Umwelt- und Naturschutz in den Plänen der neuen Regierung keine Rolle spielten. CDU-Vize Prien hat die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher als das, so wörtlich, Wolkenkuckucksheim der Ampelkoalition. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich weiter. Die chinesische Regierung hat mitgeteilt, dass sie die Einfuhrzölle auf Waren aus den Vereinigten Staaten ein weiteres Mal anhebt. Ab morgen werden 125% fällig. Bisher waren es 84%. China reagiert damit auf die jüngsten Zollerhöhungen der USA. Aus Peking Benjamin Eisel.
Chinas Führung hatte mehrfach klargemacht, dass sie dem Druck der USA nicht nachgeben werde. Die Regierung in Peking wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, so der Sprecher des Außenministeriums Lin Jian heute. Nach jüngsten Angaben aus dem Weißen Haus in Washington liegen die Zusatzzölle für Einfuhren aus China nun bei 145%. Sollten die USA ihre Zölle noch weiter erhöhen, werde China dies ab sofort ignorieren, heißt es in einer Mitteilung des Staatsrats. Beim derzeitigen Zollniveau gäbe es keine Marktakzeptanz für US-Produkte in China mehr.
Deutschland stellt der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere Luftabwehrsysteme in Aussicht. Konkret geht es um 4 Iris-T-Systeme mit 300 Lenkflugkörpern. Das hat der geschäftsführende Verteidigungsminister Pistorius zu Beginn des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel gesagt. Nach seinen Angaben sollen unter anderem auch noch Panzer, Aufklärungsdrohnen und Artilleriemunition geliefert werden. Die Ukraine-Kontaktgruppe besteht aus rund 40 Staaten. Erstmals tagt sie unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien. Auch die Briten haben der Ukraine schon weitere Militärhilfen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zugesagt. In Berlin-Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in dessen Wagen eine leblose Frau lag. Nach Angaben der Ermittler ist der 49-Jährige gestern am späten Abend einer Streife aufgefallen, weil er besonders langsam gefahren ist. Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, entdeckten sie die Frau im Wagen. Trotz Wiederbelebungsversuchen ist die 57-Jährige später im Krankenhaus gestorben. Die Hintergründe sind unklar. Der Autofahrer wurde festgenommen. Er soll alkoholisiert gewesen sein, eine Mordkommission ermittelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Viele Wolken und auch ein wenig Sonne bei 13 bis 16 Grad. Es sind kurze Schauer möglich, dazu weht ein starkböiger Nordwestwind. Aktuell in Berlin-Wannsee 10 und im Buch 11 Grad, in Grünow 8 und in Wusterwitz 12 Grad. Morgen anfangs stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Südwesten her Schauer und kurze Gewitter, maximal 24 Grad. Die Zeit 12.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Es gibt tatsächlich mal wieder einen deutschen Film im Wettbewerb von Cannes. Das gab's lange nicht mehr. Und dann auch noch von einer Frau. Was will man mehr? Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. In dieser Woche wurde in Paris das Programm des diesjährigen Cannes Filmfestivals bekannt gegeben und das ist in der Kinowelt schon einer der wichtigsten Termine. Schließlich spielen die Filme, die in Cannes vorgestellt werden, oft genug bis zu den Oscars im nächsten Jahr eine wichtige Rolle. Mehr über das Cannes-Programm in diesem Jahr am Ende der Sendung und los geht es jetzt erstmal wie gewohnt mit den neuen Filmen, die bei uns in dieser Woche angelaufen sind und dem im letzten Jahr ebenfalls in Cannes heiß erwarteten und dort vorgestellten neuen Film von Paolo Sorrentino. Es gibt mal wieder große Schönheit, auch in Paolo Sorrentinos neuem Film Partenope, mit dem er vor allem seiner Heimatstadt Neapel huldigt, während er aus dem Leben der titelgebenden Partenope erzählt. Der Name steht für Jungfräulichkeit, für eine der drei Sirenen aus der Sagenwelt und für Neapel selbst. So ist Celeste Dalla Porta in der Titelrolle nicht nur eine Frau, deren Schönheit in den 70er Jahren geradezu eine Naturgewalt ist. Mit ihrer Geschichte, mit ihren Lieben, mit den Männern, die ihr hoffnungslos bis tragisch verfallen, mit ihrer Traurigkeit, mit ihren Begegnungen im Laufe ihres Lebens, erzählt Sorrentino schwärmerisch und mit immer wieder auch trauriger Nostalgie von den Sehnsüchten und Versuchungen seiner Heimat.
Ich war traurig. Und ungeniert, wild entschlossen und doch lustlos, so wie Neapel. Dort ist genug Platz für alles.
So groß und klug die Worte sind, die Partenope manchmal findet, so prachtvoll sie dabei immer anzusehen ist, wirklich lebendig wird sie leider nicht. Diesmal ist es Paolo Sorrentino nicht wirklich gelungen, die richtige Balance zu finden zwischen der glänzenden Pracht seiner Bilder und dem, was er erzählen will. Ein in sich und in die Schönheit selbst verliebter Film, der trotz seiner großen Ideen, trotz einiger göttlicher visueller Momente, fast wie eine kunstvolle Altherrenfantasie wirkt und sich in der eigenen Schönheit verliert. Partenope. Mit Another German Tank Story ist Regisseur Jannis Alexander Kiefer ein großartiges Langfilmdebüt gelungen. Seine vom RBB mitproduzierte Komödie erzählt mit trockenem und fein beobachtetem Witz davon, was passiert, als im kleinen Wiesenwalde eine US-Serie über den Zweiten Weltkrieg gedreht wird und die Menschen dort ein bisschen Hollywood-Luft schnuppern.
Wir werden jetzt alle reich und berühmt.
Und jetzt noch mal den ganzen Satz.
Ein tolles Kind haben Sie.
Euer Panzer steht auf meinem Hof.
Glaubst doch nicht, dass der Panzer hier verschwinden könnte.
Trotz Stromausfall im Dorf und einem verschwundenen Panzer setzt Another German Tank Story dabei keineswegs auf Klamauk, sondern auf hintergründigen Humor und ruhige, skurrile Momente. Ein kleiner Film, der durch seinen Einfallsreichtum nach mehr aussieht. Eine echte Entdeckung. Another German Tank Story. In The Amateur macht er als Mr. Robert berühmt gewordene Rami Malek erneut einen Computerspezialisten zum Actionhelden. Als CIA-Analyst arbeitet er buchstäblich im Keller des legendären US-Geheimdienstes. Doch nachdem seine Frau bei einer terroristischen Geiselnahme getötet wird, will er die Täter selbst zur Rechenschaft ziehen.
Ich will eine Spezialausbildung, Bargeld und eine neue Identität.
Haben Sie den Verstand verloren?
Ich will die Leute, die meine Frau ermordet haben, finden und töten.
Sie könnten nicht mal eine 90-jährige Nonne im Armdrücken besiegen.
Ein paar Tage Training später ist der Schreibtischtäter also ein internationaler Agent. Vorher hatte er Angst zu verreisen. Auf einmal kann er die härtesten internationalen Grenzen mühelos überqueren und schnappt sich die Mörder seiner Frau einen nach dem anderen. Keine der Ideen, mit denen dieser Thriller das Rache- und Spionagegenre aus der Laienperspektive präsentieren will, wird dabei konsequent verfolgt. So bekommt man am Ende dann doch nur mittelmäßiges Standardprogramm. The Amateur. Die wichtigsten Neustarts dieser Woche waren das im Überblick. An diesem Sonntag wird die Arte-Produktion Barbara Sukowa Spielen wie ein Kind im Kino Klick gezeigt. Und es geht im Film von meiner Kollegin Anke Sterneborg und ihrer Co-Regisseurin Irene Höfer nicht nur um Barbara Sukowa, sondern sie ist auch selbst mit dabei, wenn der Film vorgestellt wird, da sie gerade in Berlin ist und hier schon die Premiere ihres neuen Films Clandestin in dieser Woche gefeiert hat. Um 15 Uhr geht es los am Sonntag im Klick mit Barbara Sukowa Spielen wie ein Kind. Und nach der Dokumentation über sie wird Fassbinders Lola gezeigt, mit selbstverständlich Sukowa in der Titelrolle. Diesen Donnerstag wurden in Paris die Filme vorgestellt, die in diesem Jahr auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt gezeigt werden in Cannes. Und wie wichtig schon diese Ankündigungen alleine sind, das ist Festivalchef Thierry Frémaux sehr wohl bewusst. Julia Borutta war bei der Programmvorstellung in Paris dabei.
Als Thierry Frémaux seinen Platz vor der Presse im großen Kinosaal des UGC Montparnasse einnimmt, tischt der umtriebige Festivalleiter erstmal eine eindrucksvolle Zahl auf.
Nous aurons vu 2909 longs métrages.
Mein Team und ich werden für die Festivalauswahl insgesamt 2909 Spielfilme angesehen haben. Vor 10 Jahren waren es noch gut 1000. Übrigens, ein Drittel der diesjährigen Einsendungen ist von Frauen gemacht. Und eine dieser Frauen ist die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski. Ihr Film mit dem englischen Titel Sound of Falling, koproduziert vom ZDF, wird im Hauptwettbewerb laufen. Er erzählt von 4 Frauen aus unterschiedlichen Epochen, deren Leben auf unheimliche Weise miteinander verwoben sind. Dass Frauen wie Schilinski die Festivals erobern, ist für die Präsidentin des Festival de Cannes, Iris Knobloch, ein Gewinn. An Frémaux Seite sagt sie:
Et je suis très heureuse.
Diese Frauen warten nicht mehr darauf, dass man ihnen einen Platz zuweist. Sie nehmen sich ihren Platz. Starke Filmemacherinnen bahnen sich ihren Weg. Doch gleichzeitig bleibt viel zu tun, um Filmsets zu Orten zu machen, an denen angstfrei und gleichberechtigt gearbeitet werden kann. Das hat gestern erst eine parlamentarische Kommission in Frankreich in einem lang erwarteten Bericht dokumentiert. Darin wird deutlich, dass sexualisierte Übergriffe, Demütigung, Gewalt und Machtmissbrauch in der Kulturbranche an der Tagesordnung sind. Die Chefin dieser Kommission, Sandrine Rousseau von den Grünen, fordert:
Le Festival de Cannes doit être le lieu.
Cannes muss der Ort sein, wo endlich der mentale Umsturz stattfindet, wo man laut und öffentlich sagt, dass sich etwas ändern muss. Ich schicke eine Botschaft nach Cannes. Ihr habt die Verantwortung, allen Betroffenen zu sagen: Wir glauben euch und wir wollen nicht mehr, dass die Welt so ist. Spannend wird sein, ob die diesjährige Juryvorsitzende, Schauspielerin Juliette Binoche, auf die MeToo-Debatte eingehen wird. Künstlerisch jedenfalls werden sie und ihre Mitstreiter die Qual der Wahl haben. Um die Goldene Palme wetteifern internationale Schwergewichte wie der Amerikaner Wes Anderson oder die belgischen Brüder Dardenne, die mit Jeune Mère ein Sozialdrama über junge Mütter vorstellen. Ebenfalls im Wettbewerb sind der preisgekrönte iranische Filmemacher Jafar Panahi und das neue Werk des Horrormeisters Ari Aster, Eddington. In der Sektion Un certain regard wird außerdem der neue Film des Hamburger Regisseurs Fatih Akin zu sehen sein. Noch einmal Festivalleiter Frémaux.
Fatih Akin, justement, a fait un film qui s'appelle Amroum.
Der Film heißt Amrum. Spreche ich das richtig aus? Amrum. Er war ursprünglich gar nicht das Projekt von Fatih Akin, sondern von seinem alten Lehrer Haag Bohm. Aber Cannes wäre nicht Cannes, wenn nicht auch die ganz großen Blockbuster zur Aufführung kämen. Natürlich außer Konkurrenz wird Tom Cruise den finalen Teil von Mission Impossible vorstellen. Kurz gesagt, die Frauen sind auf dem Vormarsch, aber das Testosteron kommt nicht zu kurz.
Ein Beitrag von Julia Borutta über das, was in diesem Jahr in Cannes auf dem Programm steht. Am 13. Mai wird das Festival an der Côte d'Azur dann eröffnet. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
12.35 Uhr, Sie hören RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Der Börsenschreck vom Montag war heftig, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Zollpläne verkündet hatte. Er fasste einen Kursrutsch. Sämtliche Märkte rund um die Welt, große und kleine Anleger, gerieten in Aufregung und gestern gleich wieder. Da ging es steil in die Gegenrichtung. Was tun in solchen Zeiten? Finanzexperten empfehlen, unbedingt Ruhe bewahren. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky erläutert die Gründe.
Abstürze gehören zum Aktienmarkt, genau wie Sprünge nach oben. Wer hier investiert, sollte mindestens 10 Jahre, besser 15 oder 20 Jahre Zeit haben, um Schwankungen auf lange Sicht ausgleichen zu können. Oder sehr risikofreudig sein. An einem so verrückten Tag wie dem Montag empfiehlt Karin Bauer aber niemandem, irgendetwas zu unternehmen. Überstürzt zu verkaufen ist nicht sinnvoll, warnt die Redakteurin für Geldanlage von der Stiftung Warentest.
Das hat man zum Beispiel bei dem Einbruch gesehen zu Beginn der Corona-Pandemie. Da ging es ja irgendwie 40% runter und es ging total schnell wieder hoch.
Die Stiftung Warentest empfiehlt Anlegern grundsätzlich nicht Einzelaktien zu kaufen, sondern Indexfonds, sogenannte ETF. Die orientieren sich 1:1 am Markt. Der MSCI World zum Beispiel bildet die Kursentwicklung von rund 1600 Unternehmen auf der ganzen Welt ab. Er streut also das Risiko breit. Weil ETF keinen Manager haben, sind sie außerdem günstig. Und sie justieren sich auch immer wieder neu, erklärt Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur beim Online-Geldratgeber Finanztipp.
Wenn künftig Europa eine größere Rolle spielt auf den Aktienmärkten, würde der ETF automatisch dieses Europa stärker auch gewichten.
Im Moment haben die Aktien US-amerikanischer Tech-Konzerne ein großes Gewicht im MSCI World. Deshalb hat auch der ETF an Wert verloren bei den aktuellen Turbulenzen an der Börse. Anleger fragen sich deshalb, ob sie vielleicht noch andere ETF ins Portfolio nehmen sollten. Karin Bauer von der Stiftung Warentest stellt dazu fest,
man kann auch sein MSCI World behalten und dazu zum Beispiel einen ETF auf den MSCI Europe mischen. So hat man dann den Europaanteil gestärkt und so könnte man es auch machen, dass man noch einen Schwellenländer-ETF dazu macht.
Berechnungen der Stiftung Warentest haben aber gezeigt, dass in der Vergangenheit meist der reine MSCI World am besten lief. Hermann Josef Tenhagen gibt zu bedenken, dass die aktuellen Turbulenzen anders sind als bisherige Börsencrashs. In der Vergangenheit sprang immer die Politik ein und glättete die Wellen. Diesmal ist aber mit Donald Trump ein Politiker der Auslöser der Turbulenzen. Deshalb könnte der Kursrutsch am Montag nicht der letzte gewesen sein in diesem Jahr.
Die Leute, die jetzt dieses Jahr ein Auto kaufen wollten oder das Solardach oder die neue Küche, denen würde ich immer raten, also das Geld jetzt rauszunehmen und dann mal auf dem Tagesgeldkonto für 3% zu lagern und nicht drauf zu setzen, dass das in 3, 4, 5 Monaten wieder auf dem Stand vom Februar ist.
Wer hingegen einen langfristigen Sparplan hat, sollte den weiterlaufen lassen, raten die Experten. Denn für das gleiche Geld bekommt man ja gerade deutlich mehr Anteile.
Anja Dobrodinsky über Aktienfonds in turbulenten Zeiten. Wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Da gibt's heute viele Wolken, wenig Sonne. Später dann auch kurz Regen möglich. Dazu weht ein stark böiger Nordwestwind. Die Höchstwerte heute 13 bis 16 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Königs Wusterhausen und Schönefelder Kreuz sind Rettungsfahrzeuge im Einsatz. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhavelland. Zwischen Großkreuz und Liest Stau an einer Baustelle, hier 30 Minuten Verzögerung. Und in Richtung Dreieckwerder staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben, auch an einer Baustelle, hier 30 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalden-Lübbenau auch Stau an einer Baustelle. 45 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. A113 Stadt einwärts. Die Einfahrt Schönefeld Nord ist wegen technischer Probleme eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur von der Altkliniker Chaussee aus möglich. Zur S-Bahn. Die S5 entfällt bis zum 25. April zwischen Strausberg und Strausberg Nord. Und die Linien S41, 42 und 46 sind zwischen Halensee und Westend unterbrochen, voraussichtlich bis Ende des Monats. Es fahren Ersatzbusse.
12:40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oschert, guten Tag. Die Angst ging vor kurzem noch um bei den Pankower Stadler-Mitarbeitern. Es ging um die Jobs, doch der Bahnwaggonhersteller macht weiter. Die Mitarbeiter machten Zugeständnisse. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist bis 2032 gesichert. Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, bestätigte der Chef von Stadler Deutschland Mikolčić im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Um das Werk in Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig von 38 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hat der Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Am Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn. Das Gespräch mit dem Stadler Deutschland-Chef können Sie gleich hier nach den Nachrichten hören. Die Grünen haben ihre Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD bekräftigt. Die künftige schwarz-rote Regierung habe auf keine der drängendsten Fragen unserer Zeit eine Antwort, hat Grünen-Co-Chef Banaschak im RBB 24 Inforadio gesagt. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reichten nicht aus. Von der künftigen Bundesregierung fordert er Nachbesserungen.
Sie sollte zum einen die Energiewende wirklich mit Karacho weiterführen. Das bedeutet Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze. Und wenn ich mal vom klassischen Klimaschutz hin zu den Umwelt- und Naturschutzfragen gehen darf, die ja mit dazu beitragen, dass wir die Klimaziele erreichen. Umwelt- und Naturschutz kommt in diesem Vertrag eigentlich gar nicht vor und wenn, dann teilweise eher als ein Hindernis. Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen so weit auf ein Minimum reduziert werden, dass man sie eigentlich auch schon lassen kann.
Der Grünen Co-Vorsitzende Felix Banaschak. CDU-Vize Prien weist die Kritik der Grünen zurück. Die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher, sagte sie im RBB 24 Inforadio. Im Handelskonflikt mit den USA will China seine Zölle auf US-Importe erneut erhöhen. Laut Finanzministerium in Peking wird ab morgen auf amerikanische Waren ein Aufschlag von 125% fällig. Zuletzt lagen die Zölle bei 84%. Mit diesem Schritt reagiert China auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die Vereinigten Staaten erheben auf chinesische Importe inzwischen Abgaben von 145%. Für viele andere Staaten hat Trump einen Großteil der neuen Sonderzölle erstmal gestoppt. Auch die EU hat deshalb entschieden, geplante Gegenzölle auf Waren wie Jeans oder Motorräder aus den USA erst einmal aufzuschieben. Kinderspielzeug soll in der EU künftig strenger kontrolliert und damit sicherer werden. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf entsprechende neue Regeln geeinigt. Sie sollen Kinder besser vor gefährlichen Chemikalien, aber auch vor Risiken im Onlinehandel schützen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Kern der Reform ist ein digitaler Produktpass, abrufbar für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie etwa für Zollbehörden über einen QR-Code. Der enthält Sicherheitshinweise und legt damit offen, ob die Produkte den europäischen Vorgaben entsprechen, zum Beispiel was den Einsatz von Chemikalien betrifft. Zusätzlich zu den jetzt schon verbotenen krebserregenden oder fortpflanzungsschädigenden Stoffen wird künftig auch konkret der Einsatz von PFAS verboten, also langlebigen Chemikalien, die sich in Umwelt und Körper anreichern. Der QR-Code soll ebenso Informationen in puncto Datenschutz enthalten, damit digitales Spielzeug, das mit den Kindern interagiert, kein Einfallstor für Ausspähungen und Datenmissbrauch ist.
Im Berliner Stadtteil Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, in dessen Wagen eine leblose Frau lag. Der 49-jährige Fahrer wurde festgenommen, die Hintergründe sind unklar. Katharina Trümper, RBB 24.
Der Mann war gestern Abend mit seinem Wagen in der Ottostraße unterwegs. Dabei fiel er der Besatzung eines Streifenwagens auf, weil er sehr langsam fuhr. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, entdeckten sie eine schwer verletzte, leblose Frau auf dem Beifahrersitz. Die 57-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. Der offenbar alkoholisierte Autofahrer wurde in Polizeigewahrsam genommen. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB sagte, ist noch unklar, wie die Frau zu Tode kam. Eine Obduktion wurde angeordnet. Auch in welchem Verhältnis die Frau und der Mann zueinander standen, werde noch ermittelt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Viele Wolken und wenig Sonne bei 13 bis 16 Grad. Es sind kurze Schauer möglich, dazu weht ein starkböiger Nordwestwind. Aktuell in Berlin-Pankow 10 und in Steglitz 11 Grad, in Welzow 8 und in Brandenburg an der Havel 12 Grad. Morgen anfangs stark bewölkt, später von Westen freundlicher mit etwas Sonne, 17 bis 20 Grad. Am Sonntag zeitweise sonnig, von Süden Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auswart. Guten Tag. Das Schweizer Unternehmen Stadler ist seit 25 Jahren ein wichtiges Unternehmen in der Region Berlin-Brandenburg. Unter anderem im Werk in Berlin-Pankow arbeiten 1700 Menschen. Produziert wird dort unter anderem eine U-Bahn-Baureihe für die Berliner Verkehrsbetriebe, also die BVG. Seit Februar war Stadler Pankow in den Schlagzeilen. Das Werk könnte geschlossen werden, hieß es. Jetzt gibt es Entwarnung. Das Werk in Berlin-Pankow ist gesichert. Jude Mikolcic ist Divisionsleiter von Stadler Deutschland und Vizepräsident im Verband der Bahnindustrie. Ich habe ihn gefragt, was die Lösung gebracht hat.
Na, ich denke mal, dass die Erkenntnis in intensiven Diskussionen zwischen mir, vertreten für die Arbeitgeberseite der IG Metall, und unserem Betriebsrat und der entsprechenden Verhandlungskommission, dass wir von Anfang an sehr transparent, sehr offen, sehr ehrlich im abgeschlossenen Raum vertraulich miteinander die Dinge beim Namen genannt haben und diskutiert haben.
Was war denn das Problem?
Ja, schauen Sie, das Problem für uns war, dass diese ganzen Themen, die externen Herausforderungen, die viele Industriebereiche in Deutschland in den letzten Jahren getroffen haben, wie Lieferkettenprobleme, der Angriffskrieg in der Ukraine, geopolitische Krisen, die Rahmenbedingungen, die wir im Markt vorfinden, die haben uns besonders hart getroffen als Stadler hier in Deutschland.
Können Sie mir das mal kurz erklären, ja, was der Angriffskrieg in der Ukraine mit dem, was Sie tun, nämlich U-Bahn bauen, zu tun hat?
Naja, zuerst mal, wir bauen nicht nur U-Bahn, sondern wir bauen auch Vollbahnen und Straßenbahnen, also unterschiedliche Produkte hier aus dem Berliner Standort heraus. Und wenn Sie ganz konkret auf den Ukraine-Krieg gehen mögen, zum Beispiel hatten wir damals ein funktionierendes Werk in Weißrussland, was wir sofort aus der Lieferung rausnehmen mussten. Damals haben wir dort Wagenkästen bekommen für einen Doppelstockauftrag, den wir zum Beispiel für die Deutsche Bahn hier in Berlin produziert haben.
Okay, jetzt wird es für mich auch ein bisschen klarer. Also die Lieferketten sind da in Bedrängnis geraten. Jetzt haben Sie sich also geeinigt. Wie kam es dazu?
Ja, wir haben aufgezeigt, wo die Firma steht. Wir haben unterschiedliche Maßnahmen gemeinsam schon angesprochen und gestartet, wie unsere Arbeitsweisen, unsere Arbeitsprozesse gemeinsam zu überprüfen und neu aufzustellen. Und wir haben einfach in dieser Phase dann gemerkt, das wird nicht reichen. Wir brauchen hier auch Beiträge der Arbeitnehmer, um diesen Standort jetzt frühzeitig nachhaltig für den internationalen Wettbewerb aufzustellen. Ich persönlich habe dann auch entschieden, wir halten uns jetzt nicht an übliche Fristen mit: erst lade ich ein, dann der Betriebsrat, dann kommt der Tarifpartner IG Metall dazu. Wir haben alle gleichzeitig bei uns in die Halle eingeladen und sehr konstruktiv und schnell diesen Prozess aufgrund der Dringlichkeit gestartet.
Okay, also Bürokratieabbau, wenn man so will, ganz praktisch. Aus der Pressemitteilung lese ich heraus, die Belegschaft muss lediglich 40 Stunden arbeiten, vorübergehend ohne Lohnausgleich. Die meisten Jobs bleiben erhalten. Dafür die ganze Aufregung?
Naja, die Aufregung, die habe ich jetzt nicht so gesteuert. Das ist Teil, denke ich, der tariflichen Auseinandersetzung. Ich muss aber sagen, ich habe das alles noch persönlich in einem vernünftigen Maß und auch angemessenen Maß für unsere Situation gesehen. In Kernthemen kann man sagen, worum geht's hier? Wir haben als Arbeitgeber erstmal eine Standortgarantie ausgesprochen bis 2032. Wir haben uns auch für eine Beschäftigungssicherung in einer ersten Phase bis März 29 ausgesprochen. Und wir haben dann auch gesagt, ab 28, 29 sind wir bereit zu einer schrittgleichen Angleichung der Entgelte, ohne in den Grundgeld und den Lohnverzicht einzugreifen. Was wir natürlich dann auch gefordert und auch am Ende des Tages zugesagt bekommen haben, war der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich, das ist schon etwas, was wir hier unseren Kolleginnen und Kollegen abfordern. Also das sind schon für die Arbeitnehmer auch signifikante Beiträge, die hier erfreulicherweise geleistet werden.
Okay, also aber es ist ein Entgegenkommen auf beiden Seiten, also Win-Win, wenn man so will. Nun sind die Auftragsbücher voll, um langfristig den Standort in Berlin erhalten zu können. Was ist da nötig?
Für die Langfristigkeit ist es erforderlich, das Programm umzusetzen, wie wir es hier skizziert haben. Bei uns innerbetrieblich, das sind die Ärmel, die wir hochkrempeln müssen. Extern ist es nun mal so, wir haben großartigerweise hier auch einige Unterstützung der Berliner Landespolitik erfahren. Wir hatten ja hier auch auf die mediale Resonanz dann auch unterschiedlichen Besuch im Hause, dass man hier halt auch zum Beispiel, Sie haben vorhin BVG angesprochen, aus diesem Rahmenvertrag dann auch die entsprechenden Abrufe tätigt. Das ist für uns ein elementarer Kern, um so einen Standort mit den entsprechenden Investitionen, wir haben 100 Millionen hier in Berlin investiert, dann auch langfristig halten zu können.
Sagt Jure Mikolcic, er ist Divisionsleiter von Stadler Deutschland und Vizepräsident im Verband der Bahnindustrie. Zum Wochenende soll es endlich deutlich wärmer werden, bedeutet für viele Gartenzeit. Das heißt wiederum, für viele der Rasen muss gemäht werden. Nutzen Sie da eigentlich einen Mähroboter? Wenn der auch nachts läuft, kann das vor allem für Igel gefährlich sein und sogar tödlich enden. Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung will deswegen Mähroboter sicherer machen. Wie? Das hat sich Wissenschaftsredakteur Michael Lang angeschaut.
Viele von Mährobotern getötete Igel hat die Biologin Anne Berger vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht. Igel würden die Mähroboter zwar bemerken, aber nicht ausweichen, sagt Anne Berger.
Wenn sich ihnen Feinde nähern oder wenn sie irgendwie berührt werden, dann rollen die sich halt zusammen. Und das hat ja Millionen Jahre super geholfen gegen Füchse, Dachse und so weiter. Aber gegen Mähroboter hilft das halt nicht.
Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat zusammen mit einer Testzeitschrift und einem Crashtest-Unternehmen neue Igel-Dummies entwickelt, mit denen die Mähroboter in allen möglichen Situationen getestet werden können. Die großen und kleinen Igel sehen fast echt aus, sagt Peter Schimmelpfennig von der Firma Crashtest Service.
Er hat ein Nadelfell, er hat eine Nase, Augen und entsprechende Silikone, die Weichteilgewebe darstellen und letztendlich auch ein Skelett, was die Knochen des Igels simuliert.
Die Igel-Dummies können sogar auf Körpertemperatur beheizt werden, um so Mähroboter mit Wärmebildkameras zu testen. Zurzeit machen die Dummies letzte Tests auf einer Wiese des Firmengeländes in Münster. Die Ingenieure hier entwickeln sonst Dummies für die Auto- und Flugzeugindustrie, auch für neue Sicherheitsnormen. Diese Verfahren dauern meistens Jahre. Aber Verbraucher können wohl schon sehr bald auch ohne eine neue EU-Norm igelsichere Mähroboter kaufen, sagt Peter Schimmelpfennig.
Man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, eine europäische bindende Norm entsprechend zu entwickeln, sondern ein Consumer-Test. Und sobald es Hersteller gibt, die diesen Test bestehen, haben die anderen Hersteller keine andere Wahl, als ihre Technik entsprechend auch darauf hin zu entwickeln, um auch diese Consumer-Tests zu bestehen.
Die ersten Hersteller hätten die neuen Igel-Dummies schon angefragt, sagt der Crash-Test-Experte. Er erwartet schon bald mehr Roboter in den Geschäften, die mit den Igel-Dummies zuverlässig getestet wurden. Bis es soweit ist, kann man aber auch jetzt schon Igel vor Mährobotern ganz einfach schützen, sagt Helga Weißkopf von der Igelnothilfe Bodenseekreis.
Wir mussten früher auch nicht den ganzen Tag mähen. Warum muss auf einmal den ganzen Tag dieses Mähding laufen? Also da sollte man doch hingehen und dieses Teil auch mal weniger laufen lassen.
Einfach mal den Mähroboter abschalten, vor allem nachts, wenn viele Igel im Garten unterwegs sind.
Der Tipp von Wissenschaftsredakteur Michael Lang, bis die igelsicheren Mähroboter auf dem Weg sind.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In einem Polo-Club in der kalifornischen Wüste, da spielt die Musik, zumindest für die kommenden 3 Tage. Heute startet dort das Coachella Festival, eines der größten Musikfestivals der Welt, ausgelegt für 200.000 Menschen. DJs, Bands, Rapper und sogar ein Symphonieorchester treten auf. Unser USA-Korrespondent Nils Dumps weiß mehr.
Lady Gaga spielt. Charlie XCX.
und auch das Los Angeles Philharmonic Orchestra.
It is a bit of a reduced-size orchestra just because of the limitations with space.
Wir können gar nicht in voller Stärke spielen, die Bühne ist zu klein, erzählt uns Keelan Deckman. Er spielt Kontrabass. 40 bis 60 Musiker und Musikerinnen werden Samstagabend auf der Coachella-Bühne spielen. Für das Orchester ist das eine Chance, an ein junges Publikum zu kommen. Der Auftritt soll außerdem auf der Bucketlist des Dirigenten Gustavo Dudamel stehen. Es wird aber kein klassisches Konzert. Es soll Überraschungsgäste geben. Auf jeden Fall performt der deutsche DJ mit dem Orchester. Das Coachella Festival kann dadurch ein bisschen was fürs Kunstimage tun. In den letzten Jahren gab es Kritik, dass sich Besucher mutmaßlich mehr für das eigene Coachella Outfit als für die Musik interessieren. Violinistin Ashley Park will nach dem Konzert unbedingt mit Charlie XCX feiern und was sie auf keinen Fall verpassen möchte.
I've been a huge Blackpink fan.
Lisa und Jenny von Blackpink werden auftreten, die will ich auf jeden Fall sehen.
But I'm very excited to see them.
Wer sich jetzt fragt, von wem spricht sie da? Genau das ist eine der großen Herausforderungen von Festivals wie dem Coachella. Für Festivals wird es schwieriger, Künstlerinnen und Künstler zu finden, auf die sich Massen einigen können. Im letzten Jahr wurde das besonders beim Auftritt von Blur klar. Das eher junge Publikum hat kaum reagiert, konnte offensichtlich nichts mit der Band anfangen und Sänger Damon Albarn so: Ihr seht uns hier nicht wieder. Ein zersplitternder Musikgeschmack, das ist wohl auch ein Grund, warum das Festival nicht ausverkauft ist. Ein anderer sind die Preise. Allein das günstigste Ticket kostet rund $600. Dafür gibt es knapp 190 Acts, verteilt auf 8 Bühnen in 3 Tagen. Eine Künstlerin musste absagen, die Britin FKA Twix.
I'm completely devastated.
Ich bin am Boden zerstört,
completely heartbroken,
sagt sie in einem Video. Der Grund: Visa-Probleme. Ob verschärfte Kontrollen eine Rolle spielen, ist unklar. FKA Twix sagt nur so viel:
Production did not fill out.
Produktionsmitarbeiter haben nicht die richtigen Unterlagen ausgefüllt, dass wir rechtzeitig unsere Visa bekommen haben, um aufzutreten.
USA and perform.
Die Band Meute aus Hamburg hat Visa bekommen, spielt beim Coachella und ist schon seit einer Woche in den USA auf Tour.
Man merkt schon, dass die Verunsicherung hier groß ist,
sagt Trompeter Thomas Burhorn der ARD. Die Band bekomme mit, dass Menschen
von Bekannten und Freunden gehört haben, die ausreisen mussten, weil die irgendwas gepostet haben oder gesagt haben. Also auch ich mache mir gerade Gedanken darüber, was kann ich jetzt hier eigentlich sagen, ohne Probleme zu bekommen, wenn wir nochmal zwischendurch nach Kanada fahren, wieder zurück.
So, Thomas Burhorn von der Hamburger Band Meute. Nur ein Act von insgesamt 190 auf dem Coachella Festival in Kalifornien. Heute geht's los.
Morgen im RBB 24 Inforadio.
Ein Krieg, der nicht endet. Ein Aggressor, der nicht nachgibt. Und ein Partner, der plötzlich zögert. Während die Ukraine ums Überleben kämpft, sucht der bisherige Hauptverbündete USA die Nähe zu Moskau. Wird Kiew fallen gelassen oder gibt es noch Hoffnung auf einen gerechten Frieden? Fragen an Oleksiy Makeyev, den Botschafter der Ukraine in Deutschland. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB 24 Inforadio.
Matthai fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
So, wenn Sie jetzt genug haben von mir, dann habe ich eine frohe Botschaft für Sie. Ich gehe nämlich jetzt. Ich höre auf. Irina Grabowski macht weiter. Die macht das natürlich sehr kompetent hier am Mikrofon.
Danke,
Irina,
danke.
Ja,
Vorschusslorbeeren,
ein bisschen Vorschusslorbeeren müssen sein, ganz klar. Irina, bei dir geht es um einen Fall von Sozialbetrug mit großem Schaden für Jobcenter und Krankenkassen in Berlin. Worum geht's?
Ja, es handelt sich um eine Recherche unserer Investigativreporter. Die Spuren des Sozialbetrugs führen unter anderem nach Polen und Scheinfirmen spielen da eine Rolle. Unser Reporter aus der Redaktion RBB 24 Recherche wird das im Gespräch nach den nächsten Nachrichten, also dann 12:55, genauer erzählen.
Bei Irina Grabowski, ich sag tschüss und Kerstin Reinsch weiß noch, was auf Straße und Schiene los ist.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Königs Wusterhausen und Schönefelder Kreuz sind Rettungsfahrzeuge im Einsatz. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an der Baustelle. Sie brauchen etwa 45 Minuten länger. In Richtung Dreieckwerder staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier 20 Minuten plus. A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Lübbenau ebenfalls Stau an einer Baustelle. Hier eine Stunde plus. Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuruppin und Herzsprung ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Im Stadtverkehr Berlin dauert es aktuell länger auf der Stadtautobahn zwischen Beusselstraße und Schmargendorf in beiden Richtungen und auf der Nonnendammallee. 13 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Irina Grabowski. Schönen guten Tag. Was war man bei Stadler stolz darauf, sich den Auftrag an Land gezogen zu haben? Sie bauen ja dort die U-Bahn für Berlin, aber das demnächst für im Schnitt weniger Lohn. So hofft die Belegschaft, auch in Zukunft noch Züge fertigen zu dürfen. Und Berlin hofft mit Ihnen. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Zukunft des Zugherstellers Stadler in Berlin ist vorerst gesichert. Nach Angaben des Unternehmens bleiben die Arbeitsplätze zunächst bis 2029 erhalten. Felix Moniak, RBB 24.
Man habe sich auf einen Tarifvertrag mit der IG Metall geeinigt, sagte der Chef von Stadler Deutschland, Mikolcic, im RBB 24 Inforadio. Er dankte der Belegschaft für ihren signifikanten Beitrag. Die Einigung sieht eine Standortgarantie bis 2032 vor. Um das Werk in Berlin-Pankow zu erhalten, müssen die Beschäftigten künftig mehr arbeiten. Ihre Wochenarbeitszeit erhöht sich vorläufig auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich. Zudem verzichten sie auf Urlaubsgeld. Ende Februar hatte Stadler mit der Schließung von Standorten gedroht. Im Berliner Werk arbeiten rund 2000 Menschen. Sie bauen unter anderem neue Waggons für die Berliner U-Bahn.
Die Grünen halten an ihrer Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD fest. Vor allem die Vereinbarungen für den Klimaschutz reicht nicht aus, betonte Grünen-Co-Chef Banaschak im RBB 24 Inforadio. So würden die Klimaziele nicht erreicht. Er forderte die Koalitionäre dazu auf, die Energiewende mit voller Kraft weiterzuführen. Zudem kritisierte er, dass Umwelt- und Naturschutz in den Plänen der neuen Regierung keine Rolle spielten. CDU-Vize Prien hat die Kritik der Grünen zurückgewiesen. Im RBB 24 Inforadio sagte sie, die Ziele der schwarz-roten Koalition seien realistischer und marktwirtschaftlicher als das so wörtlich Wolkenkuckucksheim der Ampelkoalition. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist die Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24, Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen.